HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Also ich fand mich dann plötzlich auf diesem Bahnsteig wieder mit ganz, ganz vielen Kindern und ich das erst nicht so richtig verstanden habe. Ich habe das erst für so ein kleines Abenteuer gehalten.
Annette Lücking kam Mitte der 60er Jahre mit 5 Jahren in ein Kindererholungsheim auf Norderney. Dort blieb sie 3 Monate.
Und dann dauerte diese Zugfahrt ewig und in dem letzten Drittel, da habe ich verstanden, worum es ging, von meinen Eltern getrennt und so weiter. Und dann habe ich nur noch geweint, aber hysterisch.
Das sogenannte Erholungsheim Seehospiz wurde geleitet von evangelischen Diakonissen.
Dann kamen wir da an und keine freundliche Begrüßung. Also alles war so ein bisschen militärisch. Keiner hat gesagt, ach schön, dass ihr da seid, oder nichts, kein Wort.
Für mich fing dann die furchtbare Zeit an. Mit dem Moment, als wir ankamen, wurden mein Bruder und ich getrennt in verschiedene Altersgruppen. Für mich war das eine Katastrophe. Ich war lost. Und dann mit so vielen anderen und fremden Kindern als 5-Jähriger mich da irgendwie einzugewöhnen, meinen Ort in der Gruppe finden, das ist mir, glaube ich, die 6 Wochen nicht gelungen.
Erzählt der heute 59-jährige Jens Georg aus Wiesbaden. Und die Marburgerin Claudia Straub, die mit 4 Jahren nach Wieg auf Föhr kam, berichtet:
Ich kann mich daran erinnern, wie mein Vater mich da persönlich hingebracht hat und mir erzählt hat, wir würden zusammen in Urlaub fahren. Und ich kann mich an die Zugfahrt auch noch da erinnern, dass ich das total toll fand, weil ich hatte noch 2 Geschwister. Ich dachte, mit meinem Vater alleine ist ja super. Und dann kann ich mich nur erinnern, wie er mich dann abgeliefert hat da an dem Kinderheim und gesagt hat, guck mal, da drüben, da wohne ich. Hat dann auf ein Haus gegenüber gezeigt und komme dich jeden Tag besuchen. Und weg war er. Und das war für mich natürlich auch ein Schock. Da kam ja dann niemand und ich weiß auch, dass ich ziemlich schnell gedacht habe, dass meine Eltern mich einfach los sein wollten. Ich habe mich total einsam gefühlt, verlassen gefühlt, auch belogen, betrogen gefühlt. Ja, das war schon so ein Riss im Urvertrauen.
In den ersten Nachkriegsjahrzehnten kamen rund 8 Millionen sogenannter Verschickungskinder für 6 bis 12 Wochen in Kurheime. Rund ein Drittel der Häuser war in kirchlicher Trägerschaft. Die Kinder wurden verschickt, um sie aufzupäppeln. Später auch zum Abnehmen, um Atemwegserkrankungen und Neurodermitis zu lindern. Bei etlichen Kindern lässt sich aber auch kein medizinischer Grund für die Verschickung finden. Hunderttausende dieser Kinder, viele noch im Vorschulalter, wurden in den Heimen geschlagen, drangsaliert, seelisch verletzt. Das hat auch Lena erlebt, die 1985 mit 8 Jahren aus der Vogelsbergregion nach Borkum ins Haus Concordia verschickt wurde. Ihre erste Erfahrung:
Der Koffer war weg. Das hat man bis zum Ende eigentlich nichts mehr gesehen. Weder das Kuscheltier, was man mitgenommen hat, noch die Kleidung. Dort durfte man gar nichts Eigenes anziehen.
Jedem Kind wurde ein Stück seiner Identität, die eigene Kleidung, genommen. Ihm wurde irgendein Kleidungsstück aus dem Heim zugeteilt. Alle Kinder mussten eine blaue Mütze tragen mit einer Nummer. Dass man sich nicht so kleiden durfte, wie man wollte, hat auch Brigitte erfahren müssen. Sie kam mit 6 Jahren in ein Haus der Diakonie im Harzstädtchen Bad Sachsa.
Sie haben uns ja auch gleich die Kleidung abgenommen. Also das, was unsere Eltern eingepackt hatten, wurde gleich konfisziert. Also das wurde zugeteilt.
In vielen Heimen herrschte ein strenges Regiment. Das musste auch Annette Lücking bei den Diakonissen auf Norderney mitmachen. Hier durfte im Schlafsaal nicht geredet werden, wie die 5-Jährige am ersten Abend direkt zu spüren bekam.
Und dann liege ich so und frage dann meine Nachbarin, also man durfte so, wie heißt du denn? Und sofort kam jemand rein, wie eine Furie, zog mich aus dem Bett und ich kriegte meinen ersten Arsch voll. Hose runter. Und dann. Ins Gesicht geschlagen haben die nie. Das hätte man ja vielleicht sehen können. Das war die Begrüßung.
Jedes Haus hatte sein eigenes Bestrafungssystem.
Am ersten Tag hat jeder eine Postkarte bekommen. Die kam dann unters Bett. Und wenn man sich nachts bewegt hat oder den Kopf gehoben hat oder gar gesprochen hat, also beim Sprechen mit Zimmernachbarn gab es halt auch Schläge. Oder wenn man sich wieder umgedreht hat, was ja automatisch passiert, dann war am nächsten Morgen die Karte weg und man hat nichts zu essen bekommen. Da ging immer jemand durch, es waren so ganz alte Dielenböden, Holzböden und die Nachtschwester, die hatte so schwere Holzglocks an und die ging ständig auf und ab, immer 2 Säle an einem Stück und klack, 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 Und das ging die ganze Nacht. Also wenn die Decke ein bisschen anders war und dann war die Karte weg.
Lena erinnert sich an ihre Zeit auf Borkum 1985.
2-3 Mal die Nacht wurde gebrüllt, dass man aufzustehen hat. Und dann musste man in Reih und Glied die Holztreppe runterstehen mit nackten Füßen und von anderen auf den Eimer machen, dass bloß niemand ins Bett macht. Alle nacheinander, ohne Händewaschen, ohne Papier, ohne irgendwas.
Wenn man dann in den Eimer urinierte, haben alle anderen zugeguckt.
Ich glaube, ich habe meinen Schaden davon. Man sagt ja immer, Mädchen können nie allein auf Toilette gehen bei Diskos oder irgendwas, aber bei mir ist das ganz andersrum.
Ähnliche Erfahrungen hat Brigitte im Diakonissenheim in Bad Sachsa gemacht.
Das Schlimme ist ja, sie durften ja nicht alleine auf Toilette gehen. Sie haben das ja kontrolliert. Also sie haben daneben gestanden und haben geguckt, was ist. Also das ist sozusagen Kontrolle bis ins Allerletzte. Was glauben Sie, wie schwierig das ist für Menschen wie mich, öffentliche Toiletten zu benutzen?
In Bad Sachsa war es so, dass nachts niemand zur Toilette durfte. Kein Wunder, dass einige Kinder ins Bett machten. Die Bestrafung durch eine der Diakonissen erfolgte sofort.
Man wurde gezwungen, sein Bett abzuziehen. Dann hat sie mich die Treppe runtergeschleift, also in diesen dunklen Keller. Und dann gab es noch einen kalten Schlauch. Und dann musste ich mich hinstellen und dann hat sie den Schlauch angemacht. Eiskalt.
Der Wiesbadener Jens Georg rebellierte in einem Heim auf Borkum auf seine Art.
Ich wollte nichts mehr von mir preisgeben, auch beim Toilettengang nicht. Und das konnte natürlich nur in die Hose gehen, dieser Versuch im wahrsten Sinne.
Der 5-Jährige verweigerte den Gang zur Toilette, bis seine Hose voll war. Die Reaktion der Betreuerinnen.
Einer hat mich gepackt und hat gesagt, jetzt kommst du in die Säuglingsabteilung. Ich glaube, es gab gar keine Säuglingsabteilung. Da wollte ich natürlich als 5-Jähriger nicht hin. Ich war ja schon groß. Und dann abduschen und es nahm und nahm kein Ende. Ich nahm das Thema mit nach Hause.
Viele Kinder haben statt liebevoller Zuwendung drakonische Strafen erfahren. Brigitte berichtet von den evangelischen Schwestern in dem Heim, in dem sie 1973 war.
Also die haben immer wieder gedroht mit der Gaskammer. Und die haben auch gesagt, wie das funktioniert. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Kinder, die das hören. Und dann werden die zum Duschen oder wie auch immer in den Keller geführt. Und sie wissen nicht genau, was kommt da jetzt eigentlich raus oder was passiert mit ihnen.
Auch das Essen war für viele Kinder ein Martyrium.
Das Essen war widerlich. Es war Kakao mit Haut, es war Pudding mit Haut. Das habe ich damals gar nicht gemocht. Und es gab sehr oft Brei und Suppe und so weiter.
Berichtet der Marburger Gerold Schneider, der mit 12 Jahren in ein Heim ins westfälische Bad Sassendorf kam.
Wir mussten alle aufessen, ob uns geschmeckt hat oder nicht.
Birgit Lehne, die mit 4 und mit 6 Jahren für jeweils 14 Wochen in einem kirchlichen Haus auf Norderney war, berichtet.
Man musste essen, was aufgetan wurde. Und wer nicht gegessen hat, der wurde gefüttert, mit einer Hand gefüttert, mit der anderen Hand wurde der Mund zugehalten. Da kann ich mich dran erinnern, dass das bei mir so war. Und meine Tischnachbarin und ich, wir haben immer sehr lange gesessen. Die anderen durften schon spielen und wir mussten sitzen, bis wir aufgegessen haben. Und ich sehe das wie heute, diesen Teller vor mir, fettige Rinderwurst mit dem Ölrand drumherum, glasige Kartoffeln. Und ich wurde gefüttert und meine Tischnachbarin hat erbrochen auf den Teller. Und wir mussten beide aufessen, was auf dem Teller war.
Viele der ehemaligen Verschickungskinder beschreiben die Gefühlskälte in den Kinderkurheimen.
Ich weiß, dass wenn man sich anfreunden wollte mit anderen Kindern, dass das verboten war oder unterbunden wurde. Also daran kann ich mich erinnern, dass ich mich immer total alleine und verlassen gefühlt habe.
Sprechen war ganz schlimm oder weinen, schluchzen oder so, ne, das ging gar nicht. Da hat man auch Schläge bekommen.
Generell war man sich ja nie sicher, ob man bestraft wurde oder wann man bestraft wurde. Bestraft wurde man eigentlich immer regelmäßig, ob man beim Mittagsschlaf nicht geschlafen hatte oder ob es andere Kinder waren und die Erzieherin das nicht eindeutig zuordnen konnten. Dann wurde halt ein Kind wahllos herausgefischt, ob es nun schuldig oder unschuldig war und wurde dann bestraft.
Der damals 12-jährige Gerold Schneider wurde in dem Heim in Bad Sassendorf mehrmals bestraft.
Mit dem Gesicht gegen die Wand. Und dann durften die anderen Kinder einem dann auf den Rücken schlagen. Das wurde dann so von den Erzieherinnen so befohlen. Das war halt, ich weiß nicht, vielleicht so gedacht, dass die Erzieherinnen sich nicht schuldig, strafbar oder sonst irgendwie machten, sodass das die Kinder erledigen mussten.
In fast allen Heimen war der Kontakt zu den Eltern verboten.
Briefe oder Sachen, die geschickt wurden von den jeweiligen Eltern, die wurden nicht ausgehändigt.
Einmal habe er seinen Eltern einen Brief geschrieben, in dem er kein Blatt vor den Mund genommen habe, erzählt Gerold Schneider.
Ja, und dann wurde es halt zerrissen und dann musste ich nochmal neu schreiben. weil das ja klar ist, dass mir das hier nicht gefallen würde, weil ich ja weg bin von meinen Eltern und dann würde ein Kind so reagieren und deswegen sollte ich was Liebevolles schreiben, dass sich auch meine Eltern keine Gedanken machen und dann wurde mir das diktiert.
Meine Mutter hat mir Päckchen geschickt, mehrfach, und die sind nicht bei mir angekommen.
Mein Vater hat mir jeden Tag geschrieben, das kam aber nie an. Und ich hatte Briefpapier von zu Hause mitgenommen und dann habe ich natürlich fleißig drauf losgeschrieben und das wurde aber dann vor allem zerrissen und dann wurde diktiert, was man zu schreiben hatte. Also es war immer alles total toll.
Liebe Mama, lieber Papa, hier ist es wunderschön. Ich würde gern noch länger bleiben. Ganz liebe Grüße, eure Lena.
Und einmal, das weiß ich, da haben wir gesagt bekommen, gestern war der Zauberer da. War wunderschön.
Und war er da?
Nee, da war keiner da.
Die damals 8-jährige Lena, die eigentlich eine intensive und herzliche Beziehung zu ihren Eltern hatte, konnte sich nicht erklären, warum die Eltern sich nicht meldeten.
Von daher dachte man auch, dass man gar nicht mehr nach Hause kommt. Die schreiben mir nicht, wie versprochen, ne? Und das war halt auch so ein Gedanke mit.
Tatsächlich hatten die Eltern ihr nicht nur jeden Tag geschrieben, sondern auch einmal angerufen. Doch wurde der Anruf von der Heimleitung abgewimmelt.
Es wurde immer gesagt, ja, wenn deine Eltern nicht anrufen, wie versprochen, dann wollen die das nicht und da kommen halt die Zweifel.
Die frühe Trennung von Mutter und Vater, manche Kinder wurden schon mit 3 Jahren allein zur Kinderkur verschickt, sowie die Unterbindung jeglicher Kommunikation mit den Eltern, haben bei vielen Kindern zu einer massiven Bindungsstörung geführt. Der Traumatherapeut Harald Schickedanz.
Ja, wir sind Säugetiere, also wir brauchen die nahe Bindung zu unseren primären Bindungspersonen und zu vertrauenswürdigen anderen Personen, die wir kennen, eine lange Zeit im Leben. Das ist am Anfang sehr viel intensiver. Ja, das Bindungssystem und das Explorationssystem, die stehen im Gleichgewicht, also auch schon ganz kleine, wollen natürlich auch eigenes Ausprobieren für sich sein, aber die Rückkehr zu einer sicheren Basis ist immer auch sozusagen die Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit des Explorationssystems. Und eine abrupte Trennung in diesem Alter, die nicht verstanden werden kann, ist traumatisch.
Also nur auf der Basis einer sicheren Bindung kann das Kind für sich die Außenwelt erschließen.
Am Anfang, wenn man auf die Welt kommt, sind es ungefähr 20 Zentimeter, die wir an Abstand verkraften können. Und wenn wir ein bisschen älter sind, so mit 1,5, 2, da sind das vielleicht 30, 40, 50 Meter, aber das kennen Sie ja, die Kinder sausen los auf dem Spielplatz und wenn dann irgendwas ist, dann ist wichtig, ist da jemand, zu dem man zurück kann. Und wenn sie dann über eine große Entfernung getrennt werden, ist das für Kinder in dem Alter, die das nicht verstehen können, eine erhebliche potenzielle Belastungserfahrung.
Nicht in allen der rund 800 Heime wurde die Erholung zum Albtraum. Aber fast alle Häuser waren unterfinanziert. Es fehlte an Personal, vor allem an qualifiziertem Personal. Viele Einrichtungen hätten gar nicht betrieben werden dürfen. Rund ein Drittel der Kindererholungsheime war in kirchlicher Trägerschaft. So auch das Seehospiz auf Norderney, das von Diakonissen aus Bad Harzburg geleitet wurde. Annette Lücking war Mitte der 60er Jahre dort.
Immer diese Uniformierten, diese Diakonissen, allgegenwärtig, immer überall hingen Kreuze, aber eben düster. Ich hatte vorher eine etwas heitere Auffassung von Religion, ganz düster, immer mit Strafe, Strafe Gottes und ach, furchtbar.
So wie in vielen Häusern die schwarze Pädagogik praktiziert wurde, so herrschte auch oft ein bestimmtes Gottesbild. Von einem strafenden und alles kontrollierenden Gott. So auch bei den Diakonissen auf Norderney. Birgit Lehne war gleich 3-mal in dem Heim.
Einmal habe ich ein Brot mit fettiger Leberwurst nicht essen mögen und habe das irgendwie in meine Rocktasche gekriegt. Hab dann, als wir zur Toilette gehen durften, das versucht in der Toilette zu versenken. Das schwamm oben. Aber man hat nicht rausgekriegt, dass ich es war. Und dann hat diese Nonne sich vor die ganze Gruppe gestellt und hat gesagt, derjenige, der das gewesen ist, den wird der liebe Gott bestrafen. Und das macht Angst. Das macht wirklich Angst, in irgendwelche Kirchen zu gehen. Das hat sich festgesetzt. Also ich bin jahrelang nur mit Angst in die Kirche gegangen.
Annette Lücking sollte an der guten Nordseeluft ihr Bronchialasthma loswerden. 12 Wochen war sie auf Norderney. Mit 5 Jahren.
Kinder haben ja auch ein ganz anderes Zeitgefühl. Für mich hat sich das angefühlt wie eine Ewigkeit.
Auch Lena hatte ihre Zweifel, ob sie jemals aus Borkum zurückkommt.
Wo ich dort war, habe ich immer nur gehofft, dass ich jeden einzelnen Tag überlebe. Und die anderen halt auch. Ne? Und dann hat mal ein Kind gefehlt und dann hat man sich schon gesagt, der ist bestimmt gestorben oder so.
Noch auf der Rückfahrt habe sie als Achtjährige daran gezweifelt, dass es wirklich nach Hause gehe.
Zurück kam ich als stummes Mädchen. Wir sind dann aus Essen gegangen und ja, Lena, nimm dir noch und keine Antwort, ja, magst du noch was? Und dann kam immer nur, das war aber Wochen, Monate lang so, möchtest du noch was oder soll ich dir noch was geben? Ja, wenn ich darf, das wäre das Einzige gewesen, was von mir gekommen ist. Es war nichts mehr beim Alten.
Ich weiß nur, dass ich danach total verschüchtert und ängstlich war. Ich war wohl ein unbeschwertes Kind bis zu diesem Zeitpunkt. Nur danach, da war ich total eingeschüchtert.
Berichtet auch Claudia Straub, die als Vierjährige verschickt wurde. Die meisten Kinder haben nach ihrer Rückkehr nicht über die zum Teil traumatischen Erfahrungen gesprochen. So auch Gerold Schneider nicht, der mit 12 im Kinderkurheim war.
Man hat darüber nichts erzählt. War ja klar, ein Kind hat ruhig zu sein, ein Kind wird nicht geglaubt, also war es vollkommen sinnlos, da irgendwie was zu sagen. Und man hat sich das als Kind bestimmt nur eingebildet oder falsch interpretiert. Und deswegen habe ich auch darüber nicht geredet.
Brigitte war mit 6 Jahren mit ihrer Zwillingsschwester im Erholungsheim in Bad Sachsa. Sie berichtet, dass sie dort von einem Arzt mehrmals vergewaltigt worden ist. Obwohl sie und ihre Schwester ein gutes Verhältnis zu ihren Eltern hatten, haben sie geschwiegen.
Wenn sie sowas Schreckliches erleben, die reden da nicht darüber. Wir haben die Welt nicht verstanden. Also manchmal denke ich so, ob wir in so einer Art Schockstarre waren oder so. Aber ich glaube, es hat auch damit was zu tun, dass wir diese Welt, die wollten wir nicht mit in unsere Welt nehmen. Also meine Kinderwelt, die ist, als ich 6 war, die ist zerbrochen.
Über Jahrzehnte hat sie versucht, die Erlebnisse im Heim zu verdrängen. Die Folge?
Ich habe mir auch nicht mehr getraut. Man führt danach durchaus ein Leben in Einsamkeit, weil sie merken, sie sind irgendwie anders und sie können es aber nicht mit Worten fassen.
Also einmal ist natürlich Schamgefühl was ganz, ganz Entscheidendes.
Sagt der Traumatherapeut Harald Schickedanz, der selbst ein Verschickungskind war.
Also ich als 6-jähriger Junge habe Jahrzehnte gebraucht, um von ja, diesen Übergriffen und Erfahrungen überhaupt nur denken und sprechen zu lernen. Also ich habe überhaupt nichts erzählt, als ich dann nach 6 Wochen zurückgekommen bin. Und das haben die allermeisten gemacht.
Und bei vielen haben sich die Heimerfahrungen tief ins Unterbewusstsein eingebrannt. Bei bestimmten Dingen zuckt Gerold Schneider noch heute zusammen.
Deswegen gibt es ja heute noch Probleme, wenn ich in der Kantine sitze oder sonst irgendwo und jemand steht vom Tisch aus und hebt den Stuhl dabei nicht hoch, sodass es quietscht oder irgendwelche Geräusche gibt. Weil dann konnte man sich sicher sein, damals, man wurde bestraft.
Für mich war jetzt die Corona-Zeit mit Verboten und nicht rausgehen, das hat leider Flashbacks ausgelöst. Und dadurch sind Erinnerungen eben hochgekommen.
Birgit Lehne hat tief verinnerlicht, dass sie bei der Kinderkur nur zu ganz bestimmten Zeiten zur Toilette gehen durfte.
Ich gehe bei Fremden nicht zur Toilette. Ich gehe nicht zur Toilette, wenn hier Besuch ist. Und ich habe auch, wenn ich im Nachtdienst 10 Stunden auf der Intensivstation bei den Frühgeborenen gearbeitet habe, bin ich nicht zur Toilette gegangen. Das kann ich nicht.
Unbewusst habe sie immer im Hinterkopf, was sollen denn die anderen denken, wenn sie jetzt einfach so zur Toilette gehe. Nachts kommen manchmal Szenen wieder hoch, die 55 Jahre zurückliegen.
Ich habe angefangen, Panikattacken zu kriegen und mit diesen Panikattacken kam das auch wieder hoch. Auch, dass ich manchmal nachts diesen dunklen Flur sehe.
Viele ehemalige Verschickungskinder haben die Zeit im Heim und danach dadurch überstanden, dass sie versucht haben, bestimmte Erfahrungen abzutrennen.
Die Dissoziation, das ist der grundlegende Traumamechanismus. Also es geht so, dass der emotionale Kern dieser Verlusterfahrung weggeschoben, weggeteilt wird, auch zum Teil aus dem Bewusstsein geschoben wird, dass das Kind nach außen normal funktioniert, aber eben keinen Zugang zu diesen Gefühlen hat. Und in diesen Heimen wurde das auch systematisch so betrieben. Ich habe das ja selbst auch erlebt, dass man nicht weinen durfte, dass man nicht von seinem Heimweh sprechen durfte. Das war verboten, das ist sanktioniert worden, sodass der Teilungsprozess, also dass es etwas emotional Verletztes gibt, was auch daran zweifelt, ob es geliebt wird, weggeschoben wird und eine Alltagsnormalfunktion, die halt dann so mechanisch alles mitmacht, was da angeboten wurde, natürlich diese Teilung unterstützt hat. Aber der wesentliche Traumamechanismus ist die Teilung.
Viele dieser ehemaligen Verschickungskinder müssen bis heute mit diesen Traumata leben. Der Psychotherapeut Harald Schickedanz.
Das, was passiert ist, kann man natürlich nicht rückgängig machen. Ne? Aber Traumafolgen, wie zum Beispiel die Scham, die schlechten Gefühle, das Schweigen, das sich nicht mitteilen können, das dadurch vereinsamt sein, das kann man sehr wohl überwinden. Und das beschreiben auch alle Betroffenen, dass sie eben dadurch, dass sie jetzt endlich mal Menschen finden, die das verstehen, die sowas Ähnliches erlebt haben, das ist Erleichterung, das ist das, was damals gefehlt hat. Es gab ja niemanden, der gehört und schon gar niemanden, der geglaubt hat. Und man hat sich dann am Schluss auch selber nicht geglaubt. Das ist auch ein typischer Traumafolgemechanismus, dass man dann selbst in Zweifel zieht, was man da erinnert und was einem da durch den Kopf geht.
Seit anderthalb Jahren rückt das Schicksal der sogenannten Verschickungskinder verstärkt ins öffentliche Bewusstsein. Birgit Lehne ist im vergangenen Jahr auf das Netzwerk verschickungsheime.de gestoßen. Dort berichten Hunderte über ihre Erfahrungen in den Heimen.
Ich habe einen Abend hier weinend am Computer gesessen und habe zu meinem Mann gesagt, du, ich bin nicht alleine. Ich bilde mir das nicht ein, was da gewesen ist.
Der Wiesbadener Jens Georg macht in der hessischen Regionalgruppe der Initiative Verschickungskinder mit.
Ich war, wie ich jetzt Gott sei Dank weiß, durch diese Initiative Verschickungskinder, dass ich bei weitem nicht der Einzige war. Das habe ich natürlich ein halbes Leben lang mit mir mitgeschleppt und habe gedacht, naja, vielleicht lag es an dir, war es noch zu jung und wie man sich so zurechtstutzt und redet. Aber zu merken, nein, da gibt es ganz viele, das war was Systematisches, wo die Krankenkassen, die Hausärzte und letztendlich die Häuser sozusagen miteinander gearbeitet haben und wahrscheinlich haben es viele auch gut gemeint. Aber gut gemeint ist manchmal das Gegenteil von gut gemacht.
Wichtig ist vielen der ehemaligen Verschickungskinder, dass sich die Träger der Heime ihrer Vergangenheit stellen. Der Traumatherapeut Harald Schickedanz.
Das Entscheidende wäre tatsächlich das Eingeständnis. Das stimmt, was ihr da erlebt habt. Wir reden euch das nicht aus, wir zweifeln das nicht an und es tut uns leid.
Allerdings die Erfahrung von Harald Schickedanz ist, dass die Täterinnen und Täter sehr selten eine echte Reue zeigen. Und wenn die Betroffenen ihr Leid in langen Verfahren nachweisen müssten, sei das oft eine Retraumatisierung. Die Marburgerin Claudia Straub koordiniert die Arbeit der hessischen Initiative Verschickungskinder.
Der Wunsch ist erstmal, dass unser Leid der Verschickungskinder erstmal anerkannt wird, benannt wird. Und das Zweite wäre, dass wir tatsächlich auch Finanzen zur Verfügung gestellt bekommen, um unsere bisherige ehrenamtliche Arbeit mal auf finanzielle Füße zu stellen.
Denn Arbeit gibt es genug. Noch immer liegt die Geschichte der meisten sogenannten Erholungsheime aus den 50er bis 80er Jahren im Dunkeln. Drängende Fragen bleiben bislang offen. Warum gab es keine Kontrolle der Heime? Warum waren seelische und körperliche Gewalt an der Tagesordnung? Warum konnte das Ganze auch noch unter dem Deckmantel der christlichen Nächstenliebe passieren? In einem Heim der Diakonie im niedersächsischen Bad Salzdetfurt kamen 1969 drei Kinder ums Leben. Der 7-jährige Stefan erstickte im März an Erbrochenem. Kurz darauf starb Kirsten an einer Infektion. Und im Mai 69 wurde der 3-jährige André von 3 Sechsjährigen zu Tode geprügelt. Diese Tode hatten damals keine Konsequenzen. Im vergangenen Jahr hatte die Diakonie Niedersachsen die Geschichte des Heimes dokumentieren lassen. Sie ist die erste Institution, die sich ihrer Geschichte der Verschickungsheime gestellt hat. Der Vorstandssprecher der Diakonie, Hans-Joachim Lenke, erklärte:
Wir nehmen das sehr ernst. Wir sagen auch, wir stellen das nicht in Abrede und wir entschuldigen uns. Und das ist auch sehr ernst gemeint.
Sabine Schwemm war ebenfalls in dem Heim in Bad Salzdetfurt. Sie leitet heute den niedersächsischen Verband der Initiative Verschickungskinder. Sie akzeptiert die Entschuldigung.
Also ich freue mich sehr darüber, dass er das gemacht hat. Dass er den Mut hat, einzugestehen, dass damals Fehler gemacht wurden. Das kann natürlich das ganze Leid nicht gut machen. Aber mir hilft es. Und vielen anderen sicherlich auch.
Allerdings war es eine Entschuldigung ohne personelle oder finanzielle Konsequenzen. Zu billig, meint Karin Flohr. Sie war ebenfalls als Verschickungskind in dem Heim und hat die Hoffnung aufgegeben. Sie erwarte gerade von den kirchlichen Einrichtungen wenig.
Wissen Sie, ich bin ganz ehrlich, wenn ich diese Missbrauchssachen von der Kirche her sehe und es wird nur geredet und geredet und geredet, da wird nichts geändert. Und so sehe ich das hier mit der Diakonie genauso. Ich bin der Meinung, Die wollen nur Ruhe, schön, ja, entschuldigen Sie und so, aber ich erwarte gar nichts.
Die Aufarbeitung der Schicksale von Millionen Verschickungskindern hat gerade erst begonnen. Zu lange blieben die oft traumatischen Erfahrungen dieser Kinder im Verborgenen.